Wir haben gesehen, wie die vier Evangelien je ein anderes Thema behandeln. Matthäus betont, Jesus ist der König. Markus zeigt die andere Seite, Jesus ist der Knecht. Lukas betont, Jesus Christus ist der vollkommene Mensch. Und Johannes betont, Jesus Christus ist Gott. Also die vier Evangelien ergänzen sich so gegenseitig. Und wir haben in der Einleitung letztes Mal deutlich gesehen, wie Jesus Christus hier als der ewige Gott und als der Schöpfer vorgestellt wird, der aber Mensch geworden ist. Johannes 1, Vers 14. Lies das nochmals jemand? Jesus Christus wird hier das Wort genannt, wie schon in Vers 1. Und dann steht hier:
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater.
Also, ja, danke. Also das Wort wurde Fleisch. Fleisch ist Basar auf Hebräisch, ist ein normaler Ausdruck für Mensch. Also das Wort wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Ein Wunder, das wir überhaupt nicht verstehen können. Wie soll das möglich sein? Wie soll Gott Mensch werden? Aber weil Gott allmächtig ist, kann er es. Das ist die Antwort. Und nun, in dieser Einleitung haben wir auch bereits Johannes, den Täufer, gefunden. In Vers 6 kann das nochmals jemand lesen. Johannes 1, Vers 6.
Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht.
Ja, danke. Also das war eine Sensation, das Auftreten von Johannes dem Täufer. Und zwar aus dem Grund, der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi. Wann wirkte er? 400 vor Christus. Und von dort an gab es keine Schriftpropheten mehr in Israel. Das kann man sogar in den Makkabäer-Büchern nachlesen. 1. Makkabäer 9. Da wird beschrieben die schwere Zeit in Israel im 2. Jahrhundert vor Christus. Und es heißt dort, und war so große Drangsal in Israel, wie nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Keine Propheten mehr, nach Malachi. Und im Talmud steht im Traktat Sanhedrin, nach dem Tod der Propheten Zacharja, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Und man kann darum diese 400 Jahre bis auf Christi Geburt, bis auf Christi Kommen, kann man bezeichnen als die 400 stummen Jahre. Und plötzlich tritt jetzt ein Prophet wieder auf, der mit göttlicher Autorität ausgerüstet predigt. Das war Johannes der Täufer. Darum, sein Auftreten war eine Sensation. Und dieser Prophet nach 400 Jahren Schweigen sollte nun das Volk bereit machen, jetzt kommt der Messias, jetzt wird der Messias auftreten. Und darum beginnt hier nach der Einleitung der Bericht des Johannes in Vers 19 mit einer Untersuchung. Die Juden aus Jerusalem sandten Priester und Leviten zu Johannes dem Täufer, und die sollten ihn mal quasi untersuchen, was ist das eigentlich für ein Mann, der da plötzlich so vollmächtig auftritt. Frage, wenn es hier heißt, die Juden aus Jerusalem sandten Priester und Leviten. Ja, heißt das, dass die Priester und Leviten dann eben keine Juden waren? Warum steht hier, die Juden sandten? Wer sind die Juden?
Vielleicht ist das gemeine Volk gekommen und hat gefragt, guck doch mal nach, was da ist.
Ja, aber wenn es hier heißt, eben die Juden sandten.
Vielleicht sind die Judäer gemeint, aus dem Stamm Juda eben.
Ja.
Wenn so ein Prophet auftaucht, dann ist die Führung von den Juden.
Dann würden Sie aber sagen, die Juden, wir bedeuten speziell die führenden Juden.
Na, die waren bestimmt jetzt erpicht drauf zu erfahren, was passiert da.
Ja.
Die waren abgesandt von den Pharisäern, steht doch da in Vers 24.
In Vers 24 wird dann plötzlich anstatt die Juden wird gesagt, die Pharisäer.
Ja.
Aber vorher heißt es, die Juden sandten, also Juden gleich Pharisäer.
Vielleicht haben die Juden bei den Pharisäern Druck gemacht und irgendjemand hat dann also Leute geschickt nach der Frage Volkesstimme.
Schauen wir mal noch andere Stellen, dann kommen wir zur Klarheit. Johannes 9, das ist die Heilung des, da geht es um die Heilung des Blindgeborenen. Vers 22. Da gab es Pharisäer, die haben die Eltern des Blindgeborenen gefragt, wie ist das gekommen, dass der wieder sehend geworden ist? Und nun lesen wir 9, Vers 22.
Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte.
Ja, waren die Eltern keine Juden. Und sie hatten Angst vor den Juden. Ja, jetzt kommt es langsam. Zu welchem Schluss kommen wir?
Waren das die 10 Männer, mit denen die Grundausstattung für die Synagoge waren? Also das...
Hier geht es ja prinzipiell darum, nicht nur auf einer bestimmten Synagoge, sondern allgemein, wenn jemand Jesus als Messias bekennen würde, sollte er exkommuniziert werden aus der Synagoge. Und das hätten die Juden beschlossen.
Aber er muss sich ja den Pharisäern vorstellen und seine Heilung praktisch bekunden vor ihnen. Also bei mir steht da am Anfang, sie brachten den geheilten Mann zu den Pharisäern, also Vers 13.
Ja, richtig.
Und Vers 18 steht wieder von den Juden. Also könnte man fast annehmen, dass es die gleichen sind.
Jawohl, also die, und zwar führende Pharisäer waren ja das, die diese Gerichtsuntersuchung machten wegen der Heilung. Also die Juden ist ein Ausdruck, der offensichtlich in Johannes gebraucht wird, speziell für die führenden Juden. Und das ist nun ganz wichtig, weil das wird immer wieder kommen im Johannesevangelium. Und wenn man das nicht verstanden hat, hat man dauernd Probleme.
Das heißt also doch die Pharisäer, die führenden Juden waren die Pharisäer.
Die waren ja ein Teil der Führerschaft. Der oberste Gerichtshof bestand ja aus einem Teil Sadduzäer und einem Teil Pharisäer. Und das war quasi die führende Oberschicht. Und darum, wenn also die Juden so etwas beschließen, dann kann man sagen, das war also die führende Oberschicht, die diesen Entscheid gemacht hatte. Und auch da, die Juden sandten Priester und Leviten, das ist also hier insbesondere der oberste Gerichtshof, der Leute ausschickt, um nun Johannes den Täufer zu prüfen. Ob das ein falscher Prophet ist, was er eigentlich von sich sagt, das muss geklärt werden, da kann man nicht einfach so stehen lassen. Und darum stellen Sie die Frage erstens.
Ja, meine Frage ist, mit die Juden so ähnlich gemeint, wie wir sagen, die in Berlin. Da meinen wir auch nicht jeden Berliner, sondern die
ganz genau. Also dieser Ausdruck Juden, der sonst alle, die zu dem auserwählten Volk gehören, bezeichnet im Neuen Testament, dieser Ausdruck wird in Johannes eingeschränkt verwendet für die führende Schicht der Juden, genau. Also das ist vergleichbar, ja. Nun.
Wir sagen ja auch, die Christen haben damals die sowieso verbrannt. Ne? Und das sind auch nicht alle Christen gemeint, sondern es waren eben ein paar Führende, die das in der Hand hatten.
Ja, das ist also ein paralleler Ausdruck. Also können wir so nachvollziehen. Ja, also wir kommen immer wieder darauf zurück. Und wenn wir das nicht so geklärt hätten, würden wir dauernd über solche Stellen stolpern. Ja, zum Beispiel auch später in Johannes 11, Maria und Martha sind traurig wegen Lazarus und da kommen die Juden zu ihnen und sie trösten sie. Hier waren Maria und Martha keine Juden, aber das waren führende Leute aus Jerusalem, die da zu ihnen kamen. Also, nun die erste Untersuchungsfrage an Johannes den Täufer.
Ja, aber nochmal eine Zusatzfrage, Herr Levi, Entschuldigung.
Macht nichts.
Sie sagten eben, diese Gruppe der leitenden Juden bestand aus zwei Hauptgruppen, die Pharisäer und die Sadduzäer.
Richtig.
Geschickt haben dann also offensichtlich nur die Pharisäer.
In diesem Fall, ganz genau. Weil das wird ja dann im Vers 24
nochmal
wird das verdeutlicht, dass es also die pharisäische Führungsgruppe war, die diese Untersuchung eingeleitet hatte. Ja, ganz genau. Gut, nun Frage an Johannes. Die erste Frage. Wer bist du? Das ist eine gute Frage. Die kann man sich auch selber stellen. Wer bist du? Und er hat eine ganz klare Vorstellung. Was sagt er? Als Antwort?
Ich bin nicht der Christus.
Was bedeutet das für Sie? Ich bin nicht der Messias. Also Christus ist das gleiche wie Messias. Wir haben das übrigens gelesen in Vers 41 am Schluss. Da wird gesagt, wir haben den Messias gefunden und Johannes erklärt, was übersetzt bedeutet Christus. Also Messias ist einfach die hebräische Wortform, Christus die griechische Form. Was heißt es aber? Was heißt Messias, was heißt Christus?
Der Gesalbte.
Der Gesalbte. Und was jemand, der das noch nie gehört hat, dem sagt das gar nichts. Was heißt das, der Gesalbte?
Mir steht der versprochene Retter.
Der versprochene Retter?
Erlöser.
Darum geht es dann, genau. Aber wenn wir jetzt erklären müssen, warum heißt der Gesalbte, der versprochene Retter?
Gesalbt wurden im Alten Testament Könige und Priester. Ne?
Könige und Priester wurden gesalbt, also durch die Salbung wurden sie ins Amt eingesetzt. Wer wurde noch gesalbt? Ja, wir haben ein Beispiel, ein ausgesprochenes Beispiel. Bei wem?
Elisa.
Ja, Elia sollte Elisa zum Propheten salben. Die drei Ämter kommen vor. Im Alten Testament eingesetzt durch Salbung. König, Priester und Prophet. Aber war es im Alten Testament möglich, dass jemand diese drei Ämter besetzen konnte? In einer Person? Warum nicht?
Gab es nicht.
Ja, wo lag der Haken?
Gewaltenteilung.
Gewaltenteilung, wie war die begründet?
Ich denke, das Priesteramt war dem levitischen Stamm vorbehalten.
Priester konnten also nur aus dem Stamm Levi kommen.
Ja.
Könige?
David.
Das, aus der Familie Davids und das war aus dem Stamm
Judah.
Propheten?
Aus allen Stämmen.
Aus allen Stämmen. Im Prinzip, es war nicht auf einen bestimmten Stamm eingegrenzt. Also, König und Prophet, ja. Priester und Prophet, ja. Aber König, Priester und Prophet, nein. Das war so von Gott vorgesehene Gewaltentrennung. Das haben also nicht die Philosophen der Aufklärung erfunden, Gewaltentrennung. Sondern das ist ein biblisches Prinzip. Diese Gewaltentrennung sollte was bewirken? Oder was verhindern?
Dass nicht zu viel Macht in einer Hand war.
Ja. Zu große Machtkonzentration in einer Person ist immer eine Gefahr. Und das sehen wir dauernd. Und darum die Gewaltentrennung, die wir in unseren europäischen Staaten als ein Grundprinzip verankert haben, die will verhindern, dass jemand nicht ein Diktator werden kann, der seine Macht unbegrenzt missbraucht. Aber das hat Gott schon so eingerichtet für Israel. Nun, die Propheten haben vorausgesagt, einmal wird der Retter kommen, der Erlöser. Und der wird alle Ämter in sich vereinigen. Er wird König, Priester und Prophet sein in einer Person. Da braucht es keine Gewaltentrennung mehr, weil er der Vollkommene sein wird. Und also Macht an sich ist nicht das Schlechte, nur Machtmissbrauch. Und wenn der Richtige die Macht hat, dann ist es eben schon richtig. Darum, die Demokratie ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Demokratie will ja eben gerade verhindern, dass nicht einer die Macht hat. Und darum, und wenn er dann eben verdorben ist, die Macht missbraucht. Also solange der Mensch als verdorbenes Wesen kann durch Demokratie bis zu einem guten Grad zurückgebunden werden. Und in einer absoluten Monarchie, wo eben keine Gewaltentrennung herrscht, da ist die Gefahr der Grausamkeit und des Machtmissbrauches sehr, sehr groß, weil wir Menschen verdorben sind von Natur. Aber der Messias, der Vollkommene, in ihm sollte einmal alle Macht konzentriert werden. Darum also die Frage, wer bist du? Und er sagt, ich bin nicht der Messias. Also ich bin nicht dieser verheißene König, Priester und Prophet. Er war ja nur Prophet. Dann nächste Frage.
Was dann? Bist du Elia?
Und seine Antwort?
Und er sagte, ich bin es nicht.
Was sagt ihr zu dieser Antwort?
Zeichen Widerspruch zu, ich glaube, in Lukas steht es, dass Johannes der Elia gewesen sei.
Ja, schlagen wir mal auf. Wir können auch Matthäus 11 nehmen. Da sind wir also zu einer späteren Zeit. Johannes ist im Gefängnis. Übrigens in der Burg, in der Festung Machaerus, in heutigem Jordanien. Und dann spricht der Herr Jesus über Johannes, den Täufer. Können wir das mal lesen? 11, Verse 7 und folgende. Matthäus 11, 7.
Als diese aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr vom Winde hin und her bewegt? Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird.
Woher kommt dieses Zitat? Malachi. Aus dem letzten Prophet des Alten Testaments. Malachi kündigt also den Vorläufer des Messias an. Der Bote vor dem Angesicht des Messias. Gut, weiter.
Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reiche der Himmel ist größer als er.
Jawohl, und dann Vers 13 und 14 noch.
Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elias, der kommen soll.
Und noch weiter, wer...
Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Also da ist etwas Geheimnisvolles drin. Er ist Elias. Und er sagt, ich bin nicht Elias. Wer hilft uns aus dem Problem heraus? Nein, in der Offenbarung wird Elia nicht erwähnt. Es wird gesprochen von den zwei Propheten, die Zeichen tun wie Elia, aber der Name wird nicht erwähnt, wie Elia und Mose. Ja?
Im Geiste des Elia.
Ja, wo steht das?
Steht irgendwo.
Gabriel, der Engel Gabriel, ist Zacharias, dem Vater von Johannes, erschienen im Tempel. Lukas 1 hat ihm die Geburt dieses Propheten angekündigt. Und zwar Lukas 1, Vers
13.
Jawohl. Lesen Sie nochmal ab 13.
Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhöht und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Du sollst ihm seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia und der Väter Herz zu bekehren, zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten.
Danke. Also er wird kommen im Geist und in der Kraft des Elias. Was heißt das im Geist des Elias?
Was Elia getan hat, seine Art und Weise, seinem
Geist. Ja, ja, genau, also in seiner Art und Weise. Auf Französisch sagt man das noch viel mehr. Zum Beispiel, wenn man sagt, hier ist eine schöne Atmosphäre, dann sagt man, il y a un bon esprit. Es gibt hier einen guten Geist. Aber das meint, das hat nichts zu tun, da ist irgendwie ein Geist herum, sondern das bedeutet, das ist eine, man hat hier eine gute Gesinnung, man fühlt sich hier wohl, angenehm. Also im Geist des Elia heißt in der Gesinnung, der Denkungsart wie Elia und auch in der Vollmacht, wie das Elias, wie Elias die gehabt hatte, in der Kraft des Elias. Also nicht eine Reinkarnation. Gut, Elia ist ja sowieso nicht gestorben. Er ist ja entrückt worden, der Prophet Elia im 9. Jahrhundert vor Christus. Aber jetzt ist Johannes empfangen worden, Lukas 1, im Mutterleib der Elisabeth. Also hätte er quasi einen neuen Körper bekommen. Das wäre doch eine Art Reinkarnation. Und dieses Denken ist der Bibel vollkommen fremd. Die Anthroposophen haben von dem abgeleitet, alle 800 Jahre gibt es eine Reinkarnation. Und zwar begründen sie das eben, Elia hat gelebt da im 9. Jahrhundert vor Christus und dann Johannes Geburt Johannes des Täufers, also 800 Jahre Reinkarnation. Aber dieses Denken, dass dieser entrückte Prophet zurückkäme, dieser Gedanke schwirrte herum im Judentum. Nicht in der Meinung eine Reinkarnation, aber dass quasi plötzlich dieser Prophet wieder kommen würde, weil er ja nicht gestorben ist. Aber der Gedanke der Reinkarnation völlig fremd im Judentum. Und man kennt ja dieses Denken auch im Islam. Und zwar im schiitischen Islam. Da gibt es ja der 11. Imam, ist als Kind gestorben. Und dann hat man gesagt, er ist entrückt worden. Und dieser Imam wird dann als Mahdi wiederkommen. Das ist im schiitischen Islam ist das quasi die Erwartung eines kommenden Erlösers, der Mahdi. Und also so diese Idee, quasi eine Entrückung und dann der Entrückte kommt zurück, das geisterte herum. Und darum, wenn Sie fragen, bist du Elias? Nein. Der Entrückte ist nicht zurückgekommen. Ich bin nicht Elias. Aber in Malachi, da können wir aufschlagen, da hat der letzte Prophet des Alten Testaments den Vorläufer des Messias angekündigt. Malachi 3, also das letzte Buch im Alten Testament. Malachi 3, Vers 1. Da spricht Gott zum Messias. nein, der Messias, Entschuldigung, der Messias spricht von sich. Ja, wer liest? Malachi 3,1.
Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll.
Jawohl. Und dann sagt der Prophet:
Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, also, spricht der Herr Zebaoth.
Also plötzlich wird dann unversehens, ganz wörtlich, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, dann kommt der Messias noch zur Zeit, wo der Tempel steht, in Jerusalem. Das ist übrigens ganz interessant, im Jahr 70 ist ja der Tempel zerstört worden im Judentum und bis heute nicht mehr gebaut worden. Also der Messias hätte nicht mehr kommen können ab dem Jahr 70, bis heute. Denn er sollte ja zum Tempel kommen. Er musste also noch zu Tempelzeiten erscheinen. Aber da haben wir diesen Boten angekündigt. Das ist übrigens ein Wortspiel. Mein Bote, siehe, ich sende mein Bote. Auf Hebräisch heißt das Malachi. Also Malachi. Siehe, ich sende Malachi. Und so heißt ja der Prophet, der das Buch geschrieben hat, Malachi. Mein Bote heißt das. Und das ist eine Anspielung auf ihn. Ich sende Malachi, also meinen Boten. Und dann Kapitel 3, ganz am Schluss, je nach Verszählung, andere haben vier Kapitel. Es sind einfach die drei letzten Verse des Propheten. Wer liest?
Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage.
Jawohl. Also dieser Bote wird jetzt hier genannt Elia, den Propheten. Damit ist gemeint der Vorläufer des Messias. Der wird auch Elia genannt. Aber es ist nicht der alte Elia, der wiederkommen sollte. Und darum sagt Johannes der Täufer, nein, ich bin nicht Elia. Aber der Herr Jesus in Matthäus 11 sagt, wenn ihr es annehmen wollt, Johannes der Täufer war Elia und der Jesus zitiert aus Malachi. Um klar zu machen, Johannes ist eben dieser in Malachi angekündigte Vorbote des Messias.
Aber ganz hinter, da in dem Vers 23 steht, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich mein Urteil vollstrecke, sende ich den Propheten Elia zu euch.
Ja.
Das ist ja nicht, wenn Jesus wieder kam, der große und schreckliche Tag des Herrn, ist doch ja später.
Ja, der schreckliche Tag des Gerichts, der Tag des Herrn, der ist ja noch in der Zukunft.
Ja, und da steht ja, da sendet er den Propheten Elia.
Genau, also dieser Vorbote, Johannes der Täufer, sollte kommen zu einem Zeitpunkt, der noch vor dem Endgericht über die Welt stattfindet. Ja? Also, so ist es ja gewesen. Ich meine, schon mindestens 2000 Jahre ist Johannes der Täufer früher gekommen als der Tag des Herrn.
Also wenn man diese riesen Zeitabläufe nicht so im Kopf hat, dann das sind wirklich mal ein paar hundert Jahre. Mhm. Ich komme bald und dann sind es 400 Jahre und da der schreckliche Tag des Herrn, das sind dann gleich mehr wie 2000 Jahre. Das ist
ja gut, er sagt ja nicht, dieser Elia, dieser Vorbote kommt schnell. Es heißt einfach, ich sende ihn, also der wird kommen und der wird zwar noch kommen zu einer Zeit, bevor das Gericht Gottes über die Welt kommt. Das, nur das wird ausgesagt. Ja. Und zwar, warum? Weil dieser Vorbote soll eben Israel Gnade bringen. Nur nicht das Gericht. Er soll eben den Erlöser ankündigen, der in Israel eine Erneuerung schafft. Und darum muss das eben kommen noch zur Zeit der Gnade und nicht in der Zeit des Gerichts. Aber das ist so in der Bibel, dass riesige Zeitspannen können in einem Vers so zusammengefasst werden.
Vielleicht aber eins dazu sagen, dass wenn man diese 70 Daniel-Jahrwochen sieht, da ist ja unsere Periode der Gnadenzeit auch nicht drin enthalten. Das heißt, das wird quasi gerechnet, bis diese Periode anfängt und dann weitergerechnet, wenn sie zu Ende ist. Und das zwischendrin ist einfach eingeschoben worden. Und wenn man das so sieht, dann ist es relativ kurz davor. Ja.
Ja, und jetzt eben, der Text selber sagt ja nicht von kurz davor, sondern einfach ehe der Tag des Herrn kommt. Also das Erscheinen ist nicht etwas, das mit dem Gericht zusammenfällt, sondern das geschieht vorher. Zuerst kommt die Gnade und dann das Gericht. Das ist die Aussage. Und seine Aufgabe war es also auch, die Generationen zusammenzuführen. Das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Also das Problem des Generationenrisses, das ist nicht etwas ganz Neues. Und da liegt eigentlich die Wurzel der Sündhaftigkeit verborgen, die eigentlich zu diesem Riss führt. Und Johannes sollte also durch seinen Aufruf zur Umkehr, sollte er auch die Generationen zusammenführen. Interessant ist, dass es nicht heißt, zuerst das Herz der Kinder zu den Vätern, sondern zuerst das Herz der Väter zu den Kindern. Also die ältere Generation hat die größere Verantwortung, den ersten Schritt zu tun. Das können wir schon so festhalten. Ja, gehen wir zu Johannes 1. Also die Sache mit Elia sollte klar sein. Ich bin's nicht. Keine Reinkarnation. Übrigens, Reinkarnation ist so etwas eigentlich Übles, weil es letztlich eine Verachtung des menschlichen Körpers ist. Ja, weil beim Reinkarnationsdenken, da ist ja der Körper nicht wichtig, sondern die Seele, die springt quasi von einem Körper, schlüpft von einem Körper in den nächsten. Der Körper ist nicht wichtig, nur die Seele. Aber Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild, und zwar als eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Und der Körper ist für Gott so wichtig, dass er ihn auch auferwecken wird. Und er wird bei den Verstorbenen nicht irgendwie da einen neuen Körper zusammenwirken, sondern der gestorbene, verweste Körper wird auferweckt werden. So wichtig ist für Gott auch der Körper des Menschen. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann bekommen wir nämlich auch ein ganz anderes Verhältnis zu unserem Körper. Das ist nicht etwas Minderwertiges, sondern es ist mit Seele und Geist unter dem Urteil Gottes. Und es war sehr gut in der Schöpfung. Die Sünde ist dazugekommen, aber die hat alles verderbt. Nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern auch auf die Seele und den Geist. Aber der Körper ist an sich nichts Minderwertiges. Und darum insistiere ich auch so, dass dieses Denken von einer Reinkarnation, das völlig der Bibel fremd ist. Denn man kann sagen, diese östlichen Religionen haben letztlich eine tiefste Körperverachtung in sich. Auch wenn sie sich in unserer Kultur geben sie sich gerade so körperfreundlich, oder? Denn all diese esoterischen Angebote, da geht es darum, das Körpergefühl zu fördern und dass man den Körper selber wahrnimmt und so weiter. Also in einer völlig unnatürlichen Art und Weise. Aber es ist nur eigentlich vorgeschoben, in Wirklichkeit ist der Körper für sie so unwichtig, dass er
nicht darin auch vielleicht verborgen, dass man Mitglieder dieser Völker sehr viel leichter zu Selbstmordattentätern verführen kann, indem man sagt, deine Seele wird in dem Moment in den islamischen Himmel kommen, oder auch zum Beispiel die Japaner, die ja auch diese Selbstmordattentate gemacht haben.
Von den östlichen also in Verbindung mit den Japanern kann man sicher einen Bezug machen zu ihrem östlichen Denken, ja. Im Fall der islamischen Attentäter hängt das nicht mit dem zusammen, sondern mit Folgendem. Im Islam wird gelehrt, wenn der Mensch stirbt, dann ist er in einer Art Seelenschlaf. Er wird erst, der Islam lehrt eine Auferstehung des Körpers am Ende der Zeit, dann wird er auferweckt und erst dann kommt der Mensch wieder zum Bewusstsein. Also da ist ein Seelenschlaf. Und es wird gelehrt, aufgrund des Korans, wenn der Mensch im Kampf für Allah stirbt, dann geht seine Seele sofort ins Paradies und muss nicht warten bis zur Zeit der Auferstehung. Und das ist eine Attraktion. Quasi, man hat sofort den Genuss des Paradieses und muss nicht warten. Dort liegt die Sehnsucht, ja. Aber es ist doch im Denken begründet und man muss sagen, wie der Mensch denkt, so ist er. Unser Denken ist dafür verantwortlich, wie wir handeln. Übrigens noch um vollständiger zu sein, bei den östlichen Religionen, es ist nicht nur eine tiefe Verachtung des Körpers, sondern auch der Seele und des Geistes. Denn das Endziel ist ja, all dieser Reinkarnationen, ist ja das Nirvana. Oder im Buddhismus das Nibbana, das ist das Gleiche. Was heißt Nibbana und Nirvana? Das heißt ausgelöscht. Und Buddha hat das beschrieben als ein Zustand, wo man nicht sagen kann, man ist oder etwas ist. Und es ist auch nicht ein Zustand, wo man sagen könnte, es ist nichts. Aber es ist letztlich die Auflösung der Person. Oder das Ich wird aufgelöst gewissermaßen im Allgeist. Es ist ein Ausgelöschtsein. Und letztlich ist das auch die tiefste Verachtung der Personalität des Menschen. Ich bin ich und du bist du. Und sie sagen, das ist eigentlich nur eine Einbildung. In Nirvana wird dieser Unterschied völlig aufgelöst sein. Also die Personalität des Menschen ist eigentlich eine Einbildung. Und das zeigt uns, diese östlichen Religionen sind eigentlich grundsätzlich menschenverachtend. Denn sie verachten den Körper, die Seele und den Geist. Also man muss sagen, im Prinzip sind es Antireligionen. Denn es ist ein Nihilismus im letzten Sinn. Gut, gehen wir weiter. Noch eine Frage an Johannes. Die sind nicht so schnell zufrieden.
Bist du der Prophet?
Ja, was meinen Sie damit? Bist du der Prophet? Ja, natürlich war er ein Prophet.
Es war doch von Mose vorhergesagt, dass ein Prophet gleich wie er erweckt werden soll.
Jawohl, 5. Mose 18. Lesen wir das. 5. Mose 18, Vers 15.
Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir wird der Herr dein Gott dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören.
Nur weiter bis.
Nach allem, was du von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb begehrt hast, am Tage der Versammlung, in dem du sprachst, ich möchte nicht weiter auf die Stimme des Herrn meines Gottes hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, gut ist, was sie geredet haben. Einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht hört auf meine Worte, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich es fordern.
Jawohl. Also da wird ein ganz besonderer Prophet, wird hier vorausgesagt, der schließlich alles sagen will, wird dem Volk Israel, was Gott ihnen sagen möchte. Oder Vers 18. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und auf ihn muss man absolut hören. Nun, im Judentum wurde diese Stelle aufgefasst als ein Hinweis auf, als ein Hinweis auf den Messias. Aber es gibt in der jüdischen Überlieferung auch die Auffassung, dass das irgendwie ein besonderer Prophet sein wird. Also unabhängig von dem Messias. Und darum fragen sie nämlich hier, bist du der Messias? Nein. Bist du Elia? Nein. Bist du der Prophet? Nein. Also das ist eigentlich im Zusammenhang mit dieser Auslegung, dass das nicht unbedingt der Messias sein müsste. Aber aus Apostelgeschichte 3 sehen wir, dass das effektiv, dass damit der Messias gemeint ist. Also eigentlich der Prophet und der Messias ist eigentlich nach biblischer Auffassung die gleiche Person, der Messias. Im Islam spielt diese Stelle eine ganz wichtige Rolle. 5. Mose 18, wieso? Ja, also das im Islam bezieht man diese Stelle auf Mohammed. Ja, und es heißt, einen Propheten aus deinen Brüdern. Ja, Ismail war doch der Bruder von Isaak. Und so sollte also aus der Bruderlinie, aus einer Bruderlinie, aus Ismail, sollte der Prophet kommen. Und so begründen sie das Kommen von Mohammed. Aber merkt man, wo das Problem liegt? Im Text?
Aus deiner Mitte heißt das, oder?
Ja. Ismail und seine Nachkommen, die haben sich schon längst abgetrennt und die haben dann schließlich die saudische Wüste bewohnt. Und hier wird nun Israel aus Ägypten herausgekommen. Am Ende der Wüstenwanderung sagt Mose zu dem Volk Israel, ein Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Das kann also nicht sein aus Ismail, sondern es ist aus Israel. Es ist der Messias. Gut.
In Jutta heißt aus dir und aus deinen Brüdern, da ist wohl die Mitte gemeint.
Ja, ganz genau. Aus dir wäre aus deiner Mitte.
Ja, 15.
Ja, ja. Wörtlich heißt, ich schaue es gerade nochmals nach, also 5. Mose 18, Vers 15, es heißt, ein Propheten aus deiner Mitte, das ist wörtlich, aus deinen Brüdern, also nicht nur aus dir, sondern wirklich aus deiner Mitte, ganz klar, aus deinem Zentrum, ja? Keref heißt es hier, mit Keref. Keref ist auch die Brust, das Herz, das Innere hier. Also das Herzstück, aus deinem Herzstück. Unmöglich aus den ismailitischen Stämmen. Ja, und dann fragen sie, ja, und was, wie siehst du dich selber? Wer bist du? Und seine Antwort... Er beruft sich auf Jesaja 40, ganz genau. Schlagen wir das auf, Jesaja 40. Verse 3 bis 5.
Eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird er sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet.
Jawohl. Also hier eine Stimme in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Und das war nun eben auch die Erklärung, warum Johannes der Täufer in der Wüste auftrat, in der judäischen Wüste, und dort predigte. Und die Leute sind dann zu ihm hinausgegangen, haben sich dort in der Wüste Juda im Jordan taufen lassen. Und dann heißt es Vers 4, jedes Tal soll erhöht, also aufgeschüttet, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Es ist bildlich, all diese Hindernisse in dem Herzen des Volkes sollten eingeebnet werden. Er hat ja die Aufgabe, das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern zu bringen. Alles sollte ausgeebnet werden, damit dann Gott erscheinen könnte. Und so heißt es in Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Lesen wir nochmals Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So sehen wir sogar auch den inneren Zusammenhang. Johannes spricht über diese Herrlichkeit und dann spricht er über den Dienst von Johannes dem Täufer. Übrigens, diese Stelle wurde von der Qumran-Gemeinschaft in Anspruch genommen. Die Qumran-Gemeinschaft, das waren ja Juden, die haben sich vom Judentum abgetrennt im 2. Jahrhundert vor Christus, als viele Dinge im Tempel schief gingen, krumm liefen. Man hat Leute zu Hohenpriestern gemacht, die gar kein Recht darauf hatten. Und so haben sich die abgesondert und sind in die Wüste gegangen, haben da beim Toten Meer eine Gemeinschaft gegründet, um zu warten, bis der Messias kommt und alle Dinge wieder in Ordnung bringt. Und da haben sie in ihrer sogenannten Sektenrolle, die man in den Höhlen von Qumran gefunden hat, da nehmen sie Bezug auf Jesaja 40 und wenden das auf ihre Gemeinschaft an. Sie seien die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und interessant ist ja, dass Johannes effektiv nur einige Kilometer entfernt, größtenteils 20 Kilometer entfernt von der Qumran-Gemeinschaft, hat er gepredigt und getauft. Und er sagt, er sei die Stimme eines Rufenden in der Wüste und nicht diese Gemeinschaft. Ja, gibt es bis dazu noch eine Frage?
Noch eine Anmerkung, ja? Warum die Juden vielleicht auch gedacht haben, dass Johannes der Elias sein könnte, da lesen wir in 1. Markus, Vers 6, Markus 1, Vers 6. Da steht immer, dass er eben mit einem Mantel von Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel begleitet war. Und Elia war ja genauso angezogen.
Also er war mit einem härenen Mantel bekleidet. Und das bezeichnet wohl einen Ziegenhaarmantel. Mhm. Also im Alten Testament wird nicht gesagt, dass es ausdrücklich ein Kamelhaar war, sondern einfach der härene Mantel. Und das war üblicherweise, haben Propheten eben Schafpelze oder Ziegenhaarmäntel getragen. Und im Fall von Johannes eher ungewöhnlich ein Kamelhaarmantel. Und jetzt versteht man auch, warum der Herr Jesus sagt, warnt in der Bergpredigt vor den Wölfen, die in Schafspelzen kommen. Das sind Leute, die kleiden sich wie Propheten. Und in Wirklichkeit sind sie Verführer. Und machen das Volk Gottes kaputt. Sie sind eben Wölfe. Aber von daher kommt dieser Vergleich, Wölfe im Schafspelz, das sind falsche Propheten. Aber was eben jedenfalls richtig ist, er hat einen typischen Prophetenmantel und das war in dem Sinne ein aufsehenerregendes Zeichen, weil es ja schon so lange keine solche Leute mehr gegeben hatte. Ja, gut, dann ist es 4 Uhr, machen wir Pause bis 20 nach. Ja, wir fahren jetzt weiter. Wir haben uns beschäftigt mit dem, wer ist Johannes der Täufer? Ganz einfach, eine Stimme, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, der Vorläufer des Messias. Nun wird er zuerst gefragt in Bezug auf seine Person, ab Vers 25 in Bezug auf sein Tun. Was tat er?
Er taufte. Aber waren das die ersten Taufen? Gab es keine Taufen vorher?
Eben darauf wollte ich jetzt hinaus. Was soll diese Taufe? Also
zur Reinigung, weil sie ja Buße getan haben.
Ja, also es hängt also zusammen mit dem Bild eines Reinigungsbades. Aber woher kommt dieser Gedanke, diese Idee?
Das kommt doch aus dem Zug durch den Jordan, bei dem Auszug aus Ägypten.
Ja, das wird im Neuen Testament wird ja auch schon der Durchzug durchs Rote Meer mit einer Taufe verglichen, 1. Korinther 10. Und jetzt hier übt er individuell für den Einzelnen eine Taufe aus, aber es ist noch stärker im täglichen Bewusstsein verankert gewesen.
Die Reinigungsbäder immer gemacht.
Ja, die Reinigungsbäder. Und woher leiten sich die her? Wer weiß das?
Im Alten Testament war es doch so üblich, dass man auch sich
Aber woher kommt diese Lehre der Waschungen? Zum Beispiel, ja, wo? Schlagen wir mal auf, 3. Mose 15. Ja, lies mal.
Also 15, Vers 7. Und wer das Fleisch des Flüssigen anrührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend.
In Vers 16 zum Beispiel.
Und wenn einem Mann der Sammelbus entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend.
Und noch weiter, Vers 17.
Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerwuchs kommt, soll im Wasser gewaschen werden und es wird unrein sein bis an den Abend.
Also Körper waschen und auch die Kleider waschen, baden. Dann Vers 19.
Und wenn ein Weib flüssig ist und ihr Fluss an ihrem Fleische Blut ist, so soll sie 7 Tage in ihrer Unreinheit sein.
Dann Vers 21.
Und jeder, der ihr Lager anrührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird unrein sein bis an den Abend.
Jawohl. Also allein in diesem Kapitel findet sich das im Wasser baden 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal. Kommt allein in diesem Kapitel vor. Da könnte man weiterfahren. 3. Mose 16, Vers 4 kommt es wieder vor.
Aber ich glaube, es ist schwierig in der Wüste gewesen.
Es
war doch während der Wüste.
Ja. Ja, wo haben die das Wasser hier gehabt?
Das mussten sie holen, ne?
Wie?
Das mussten sie erst mal rantragen.
Ja, wie haben die überhaupt getrunken? Ein 4 Millionen Volk.
Es kam ja Wasser aus den Felsen und es ist zu Flüssen geworden.
Ja, Psalm 100, ich gebe nur die Stelle an, damit wir nicht zu stark vom Thema abkommen. In Psalm 105, Vers 41, ihr öffnete den Felsen und es flossen Wasser heraus. Sie liefen in den dürren Örtern wie ein Strom. Das war ein Fluss in der Sinai-Wüste. Und so hatten sie das Wasser sowohl zum Trinken als auch für die Ritualbäder. Und so hat man eben im Judentum diese Ritualbäder gepflegt und das gehörte zum täglichen. Das ganze Leben war durch Ritualbäder gekennzeichnet. Also sich vollständig eintauchen in den Körper, auch die Kleider im Wasser waschen. Und man hatte gerade aus der Zeit der Evangelien hat man unzählige Ritualbäder nun ausgegraben in Israel. An allen möglichen Orten, in Qumran, in Jerusalem und so weiter und so fort, dauernd findet man solche Bäder. Aber wichtig, das war nicht ein einmaliges sich untertauchen, sondern das wurde immer wiederholt. Also bei jeder rituellen Verunreinigung wurde das wieder neu nötig. In Hebräer 6 werden die Grundlagen des Judentums zusammengefasst. Hebräer 6, Vers 1, und da wird erklärt, jetzt als messianische Juden sollen sie aber von diesem Anfang an aus weitergehen und im Glauben wachsen, in der neutestamentlichen Wahrheit. Hebräer 6, Vers 1 und 2, wer liest?
Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.
Ja, also diese Dinge, die Buße, der Glaube an Gott, die Lehre der Waschungen, Handauflegung, Totenauferstehung, ewiges Gericht, das sind alles grundlegende Lehren des Judentums, verankert im Alten Testament. Die Lehre der Waschungen. Nun hat man also das so ausgeübt, ein Unreiner muss gereinigt werden durch Untertauchen. Und man hat im Judentum zur Zeit der Evangelien auch die Proselytentaufe geübt. Das heißt, ein Nichtjude, der den wahren Gott, der dem wahren Gott dienen wollte und zum verheißenen, zum auserwählten Volk zugehören wollte, der musste sich zuerst taufen lassen. Und durch diese Taufe, durch diese Proselytentaufe, machte er einen Bruch mit seiner Herkunft und trat über zum Volk Gottes. Und unter diesem Hintergrund war natürlich diese Taufe des Johannes, das war jeweils eine einmalige Taufe, das war ein Skandal. Denn man kann nicht sagen, das ist eben einfach ein Ritualbad gewesen, das war man sich gewöhnt, das muss man, aber eine einmalige Taufe. Das heißt also, hier macht er einen Schnitt im Volk Gottes. Dass solche, die dem Volk Israel angehören, durch die Taufe rüberwechseln auf die andere Seite. Und damit sagen sie, wir sind nun vorbereitet für den Messias. Also die Messias-Frage machte er eigentlich zu einem Trennungsgrund innerhalb des Volkes. Man musste seine persönliche Schuld bekennen, wurde so untergetaucht und dann gehörte man auf die Seite, die nun auf den Messias warten, der in Kürze öffentlich auftreten sollte. Also man kann sich kaum vorstellen, was das ausgelöst hat, dieses eigentlich Skandalöse, dass Heiden sich taufen lassen müssen, um rüberzutreten zum Volk Gottes, das war verständlich. Aber dass Juden nun sich taufen lassen müssen, das war skandalös. Und das hat das ganze, die ganze Frage, Johannes der Täufer hat das Volk gespalten. Und nun war es ja auch so, dass die einfachen Leute, die gingen zu Johannes, aber gerade die Führerschicht weigerte sich dieser Taufe zu unterwerfen. Und darum hatte der Herr Jesus später an diesem in diesen Tagen vor der Kreuzigung im Tempel wurde er angesprochen, in welchem Recht machst du da diese Tempelreinigung? Und dann sagt der Herr als Gegenfrage, die Taufe, ich möchte euch auch was fragen. Gegenfrage ist ja typisch jüdisch. Ich möchte euch auch etwas fragen. Die Taufe von Johannes, war sie von Gott oder war sie von den Menschen? Und dann gingen die Führer wohl zur Seite und sagten, wenn wir sagen, sie ist von Gott, dann wird er sagen, warum habt ihr nicht geglaubt? Wenn wir sagen, sie ist von den Menschen, dann wird das Volk uns steinigen. Denn sie halten Johannes für einen Propheten, kamen sie. Wir wissen es nicht. Und der Herr, dann sage ich euch auch nicht, in welchem Recht ich diese Dinge tue. Ich kann die Stelle schnell angeben, für die, die gerne schreiben. Das ist sehr nützlich, wenn man sich die solche Dinge notiert. Das ist Matthäus 21, 23 bis 27. Also wir sehen, da liegt ein riesiger Zündstoff drin. Nun, Johannes erklärt in Vers 26, warum er so mit Wasser tauft und dass nun nach ihm einer kommt, der ihm so überlegen ist, er ist nicht mal würdig, den Riemen seiner Sandale aufzulösen. Jetzt erzählt Johannes, was am nächsten Tag geschah. Vers 29. Jesus kommt zu ihm in die Wüste und er sagt, siehe das Lamm Gottes. Wie haben die Menschen das damals aufnehmen können? Was konnten sie darunter verstehen? Ja, wenn er sagt von einem Menschen, siehe das Lamm Gottes.
Als Opfer für die Schuld.
Ja, das ist für uns klar, weil wir das ganze Neue Testament haben und die ganze Lehre über das Opfer von Golgatha. Aber wir müssen uns jetzt vorstellen, zu diesem Zeitpunkt, Jesus ist gar noch nicht bekannt im Volk. Jetzt kommt er zu Johannes in die Wüste und er sagt, siehe das Lamm Gottes. Jesaja 53, ja, wieso? Schlagen wir mal auf, Jesaja 53. Jesaja 53. Das beginnt eigentlich, dieses großartige Kapitel 52, 13 und dann durch das ganze Kapitel 53 hindurch. Da wird der Messias beschrieben als der leidende Knecht Gottes. Nun lesen wir Vers 7, 53, 7. Wer liest?
Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf.
Jawohl, dann Vers 10.
Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen.
Also dieser Knecht Gottes wird hier beschrieben als jemand, der sein Leben als Opfer einsetzt, als Schuldopfer. Also war alttestamentlich der Gedanke schon bekannt, dass der Messias als Opfer wie ein Lamm zur Schlachtung geführt, das Problem der Sünde lösen würde. Das Problem der Sünde lösen, lesen wir Kapitel 53, Vers 5.
Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
Also ganz klar, der Messias würde als Opfer sterben und zwar stellvertretend für die Sünde anderer. Und jetzt würden natürlich liberale Theologen kommen und sagen, ja halt, das ist eine christliche Interpretation, dass man dieses Kapitel auf Jesus Christus bezieht. Ja, und was sollen wir dann sagen? Ja, dann müsste man sagen, es würde sich doch lohnen, in der Theologie auch noch ein bisschen mehr das Judentum einzuschließen. In der rabbinischen Literatur, im Talmud, wird erklärt, im Traktat Sanhedrin 98b, dass dieses Kapitel sich auf den Messias bezieht. Denn dieser Name, es wird dort gefragt, was ist der Name des Messias? Und dann werden verschiedene Namen genannt. Unter anderem wird genannt der von Gott Geschlagene. Wie das steht in 53,4. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Der von Gott Geschlagene. Das ist der Name des Messias. Also wird von den alten großen Rabbinern ganz klar bezeugt, dieser Mann in Jesaja 53 ist der Messias. Und es gibt viele Stellen in der rabbinischen Literatur, die das bezeugen. Zum Beispiel, ich lese vor, was Rabbi Al-Shesh schrieb im 16. Jahrhundert noch über Jesaja 53. Unsere alten Rabbiner haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier die Rede vom König Messias sei. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Sogar im orthodoxen rabbinischen Judentum im 16. Jahrhundert, klares Zeugnis, die alten Rabbiner haben auf das Zeugnis der Tradition hier hin dieses Kapitel auf den Messias ausgelegt. Darum können wir sagen, diese Aussage, siehe das Lamm Gottes, hat einen ganz klaren Sitz im Leben. Jesaja 53, der Messias, der das Sündenproblem als Opfer lösen wird. Aber nicht nur Jesaja 53, sondern gehen wir zu 1. Mose 22. Opferung Isaaks. Liest uns jemand Verse 1 und 2.
Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde.
Ja, die Opferung Isaaks. Wo sollte die stattfinden?
Im Berg Moria.
Wo?
In dem Land Moria.
Im Land Moria?
Moria.
Das ist der Tempelberg in Jerusalem.
War es das Land Moria?
Nein,
der Moria. Ja, Moria ist der Tempelberg. Meistens heißt er in der Bibel
Zion.
Das ist also das Gleiche. Moria und Zion ist das Gleiche. Nun, sollte Isaak auf dem Moria geopfert werden? Auf einem der Berge im Land Moria. Also, Moria war der bekannteste Berg dort, weil am Südabhang dieses Berges war die Stadt Jerusalem, Salem, wo König Melchisedek damals König war. Also das war der bekannte Berg. Geh ins Land Moria, das ist das Land, wo Jerusalem, Salem liegt. Und auf einem der Berge dort soll er dann geopfert werden. Das war also gerade nicht Moria. Aber östlich ist der Ölberg und es gibt noch andere Berge rund um den Moriaberg herum. Dann ging Abraham dorthin, wollte Isaak opfern. Gott hindert ihn daran. Und er durfte an der Stelle von Isaak einen Widder opfern. Dann heißt es, dass Abraham diesem Ort einen besonderen Namen gab. 22 Vers 14. Liest jemand?
Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berge des Herrn wird ersehen.
Also er gab diesem Ort den Namen Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen. Übrigens auf dem Weg dorthin fragte Isaak, Vater, du hast alles hier, wo ist das Opfer? Und dann sagte Abraham so geheimnisvoll in Vers 7 am Schluss, in Vers 8, und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Gott wird sich ersehen, das Opfer. Aber Isaak konnte dann verschont werden, wie gesagt. Der Ort bekam einen neuen Namen, der Herr wird ersehen. Nicht der Herr hat ersehen, diesen Widder. Wird er sehen. Und Mose schreibt, daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird er sehen werden. Also auf diesem Berg in der Nähe des Moriaberges sollte einmal das wahre Opfer kommen. Und dann Jesaja 53 führt es aus, der Messias wird wie ein Lamm zur Schlachtung geführt. Und Golgatha liegt auf dem Nachbarhügel im Nordwesten in Jerusalem. Neben Moria ist Golgatha. Und da ist er zum Opfer geworden. Also wir können also sehen, dieser Ausspruch, siehe das Lamm Gottes, das ist im Alten Testament verankert in den Propheten und auch schon in der Tora, im Gesetz. Der Kommende wird kommen und als Opfer sterben. So war das also nicht einfach unverständlich, wenn Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und er bezeugt, das ist nun wirklich dieser, der kommen sollte. Und er wird von Gott bestätigt durch den Heiligen Geist, der auf ihn kommt. Und damit hat sich der wesentliche Dienst von Johannes dem Täufer erfüllt. Jetzt beschreibt uns aber das Evangelium noch einen weiteren folgenden Tag. Einen dritten Tag haben wir jetzt. Vers 35.
Ja. Johannes sagt ja da, dass er ihn auch nicht gekannt hat, aber es ist doch der Cousin gewesen. Also er hat doch zur Familie gehört. Also die Johannes, die beiden Mütter haben sich doch da getroffen.
Ja, ganz genau.
Schon während sie schwanger waren. Das heißt doch, die waren sich nicht so fremd.
Nein, nicht in dem Sinn, aber möglicherweise war das für Johannes doch nicht so ganz klar, ob er wirklich der Messias ist. Die Zeugnisse waren ja da und wir sehen sogar, Johannes hatte später auch wieder Zweifel. Als er nämlich dann gefangen wurde, im Gefängnis saß, ließ er Jünger zu dem Herrn schicken und fragte, bist du wirklich der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Also das müsste man von daher erklären, dass das offensichtlich nicht immer ganz, nicht so klar war und ihr dann aber doch die deutliche Bestätigung bekommen hat, dass er es ist. Und gerade diese Gabe des Heiligen Geistes, die wie eine Taube auf ihn kam, war für ihn natürlich die letzte klare Bestätigung. Obwohl, es war ihm da schon klar und er hat ihn quasi auch, wollte ihn ja auch nicht taufen, in Matthäus 3, weil er sagte, ich bin gar nicht würdig, dich zu taufen. Aber diese Gabe des Heiligen Geistes war dann nochmals ein Siegel, das ist der Auserwählte, das ist der Messias.
Aber wenn Johannes doch als Prophet anerkannt war im Volk, und das war er ja offensichtlich, warum hat denn Johannes hier nicht glasklar gesagt, Leute, kommt alle her, jetzt kommt der Messias? Es war doch so, es war doch verklausuliert. Ich meine, okay, wer das Alte Testament gut kannte, der konnte aus diesem Lamm Gottes vielleicht draufkommen, dass er den Messias meint. Aber wenn er als Prophet klar gesagt hätte, jetzt kommt der Messias, hier ist der Messias, dann wäre es doch viel klarer gewesen fürs Volk, oder?
Ja, aber er wer sagt das?
Vers 34 sagt das ja.
Ja, Vers 34. Lies nochmal, Peter.
Ich habe gesehen und habe bekannt, dass dieser der Sohn Gottes ist.
Jawohl. Also Sohn Gottes ist eben eine Anspielung an Psalm 2, wo der Messias Sohn Gottes genannt wird. Ausdrücklich. Habe doch ich meinen Messias gesalbt auf Zion, dem heiligen Berg, und dort nennt Gott den Messias mein Sohn.
Darf ich noch was fragen?
Ja.
Habe ich das recht verstanden? Wenn also Johannes der Täufer sieht, dass das der Messias ist und hinterher dann diese Zweifel hat, also die Jünger hinschickt und sagt, ja, bist du wirklich der Messias? Darf ich das so menschlich verstehen, so wie wir eigentlich auch sind manchmal?
Ja, unbedingt. Das ist genau das. Also das selbst dieser Prophet eben seine schwachen Zeiten haben konnte, wo er sich fragte, warum komme ich ins Gefängnis und der Messias sollte doch das Reich bringen, den Frieden, die Gerechtigkeit. Und das hat ihm diese menschlichen Zweifel geweckt. Aber der Herr geht darauf ein und gibt ihm Antworten, die überzeugend waren. Gut, also jetzt der nächste Tag. Das wäre schon jetzt der dritte. Der erste war diese Untersuchung von den führenden Juden. Dann die Taufe des Messias. Und jetzt gibt Johannes Jünger ab an Jesus. Also zwei, Johannes hat die Jünger und denen sagt er, siehe das Lamm Gottes. Und die gehen dann von Johannes weg, die gehen zu dem Herrn Jesus und werden seine Jünger. Zuerst müssen wir mal klären, was bedeutet Jünger?
Schüler.
Schüler, ja. Also es, auf Hebräisch sagt man für Jünger Talmidim. Das heißt Schüler, Student. Jünger ist bei uns ungewohntes Wort und wir bringen das nicht mehr nicht in Verbindung mit einem Studium oder mit einer Lehre. Also das beinhaltet eben Schüler, Student und alle Rabbiner damals hatten ihre Jünger. Das waren ihre Schüler. Und so hat eben auch Johannes seine Talmidim, seine Schüler, seine Jünger. Und der Herr Jesus hat dann auch Jünger gesammelt, das waren seine Studenten. Aber ein wichtiger Unterschied, Student drückt dann eben doch nicht genau das Gleiche aus, weil der Student ist ja normalerweise nicht interessiert, das Leben seines Professors als schlechthin als Beispiel zu nehmen und ist auch in vielen Fällen besser so, um das nachzuahmen, oder? Sondern es geht um reine intellektuelle, eingegrenzte Wissensvermittlung. Aber wenn Rabbiner Schüler hatten, Studenten hatten, das bedeutete nicht nur das Lernen aus dem Alten Testament, sondern das bedeutete auch, er wollte ein Vorbild sein, wie man die Bibel im Alltag auslebt. Und dieser Aspekt kommt eben beim Wort Jünger klar raus. Ein Jünger ist eben jemand, der wirklich von dem Lehr lernt, wie er lebt und sein Beispiel nachahmt. Nun, zwei Jünger von Johannes werden nun Jünger Jesu. Vers 37. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Er fragt sie, was suchet ihr? Und sie möchten gerne wissen, wo er sich aufhält. Und seine Antwort ist:
Kommt und ihr werdet sehen.
Kommt und seht, jawohl. Wer viel Talmud liest, also ein orthodoxer Jude, das wären vertraute Worte. Kommt und seht. Das ist ein Ausdruck, der dauernd im Talmud vorkommt. Und zwar immer, wenn es um ein ganz wichtiges Thema geht. Dann heißt es, komm und sieh. Komm und sieh. Jetzt wird etwas ganz Wichtiges gezeigt. Und es ist genau diese Ausdrucksweise. Kommt und seht. Und sie kommen zu ihm und lernen etwas ganz Wichtiges. Sie lernen, wer der Messias ist. Wir haben das nachher nochmals in Vers 50. Ja, liest du gerade?
Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh.
Ja, da haben wir diesen talmudischen Satz. Komm und sieh. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges und du kannst es eben erleben, wenn du mit dem Messias einen Kontakt aufnimmst. Aber eben für uns ist das quasi das Komm und Sieh, das ist so, hat nicht einen besonderen Hintergrund, aber für einen Juden, für jüdische Ohren, kommt und seht, komm und sieh, das hat einen ganz speziellen Klang, ja? Weil das eine stetige Redewendung ist. Der eine dieser zwei Johannes-Jünger war wer?
Andreas,
Vers 40. Und das geht nun weiter. Andreas bringt seinen Bruder Simon Petrus zu dem Herrn Jesus, Vers 41. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Ein unglaublicher Satz. Nach diesem jahrhundertelangen Warten Die können jetzt sagen, wir haben den Messias gefunden. Also die Lehre von Johannes war genügend klar. Die können sagen, jetzt haben wir ihn gefunden. Und so schön, Vers 42, und er führt ihn zu Jesu. Der Bruder führt, Andreas führt seinen Bruder zu Jesus. Und so sehen wir, wie das Modell der Evangelisation, wie das gehen muss. Einer bringt den Nächsten. Und dann haben wir wieder einen neuen Tag, Vers 43, des folgenden Tages.
Ich habe noch eine Frage zu Vers 40. Andreas war der eine von den zwei, war der andere Johannes selber?
Das könnte sein, wird aber im Text nicht klar gemacht. Nein. Es ist auch so, dass Johannes später spricht über den Jünger, den Jesus liebte.
Ja.
Und er sagt nie, das ist Johannes, oder? Ja. Aber man aus dem Text heraus erkennt man schließlich, das ist Johannes. Also das könnte durchaus Johannes gewesen sein.
Also der Johannes, der spätere Evangelist, war ursprünglich ein Jünger seines Namensvetters.
Ja, ein Johannesjünger, genau, ja. Genau. Das kann man annehmen. Denn die kommen ja alle aus dem gleichen Umfeld, Johannes, Andreas und Petrus, wie man das aus Matthäus 4 sieht. Und so ist das eigentlich naheliegend. Und wieder, Johannes, der Apostel, ist so zurückhaltend und erwähnt das nur so unterschwellig, dass wir die Schlussfolgerungen ziehen müssen. Genau. Übrigens, in Vers 42 gibt der Herr Jesus dem Petrus, dem Simon, einen neuen Namen. Er nennt ihn wie? Ja. Oder vielleicht noch genauer gesagt, er verheißt ihm einen künftig neuen Namen. Er sagt, du wirst Kephas heißen. Und später, in Matthäus 16, zu einem späteren Zeitpunkt, sagt er dann der Herr Jesus, du bist Petrus. Also, man könnte das auffassen als eine Ankündigung, das soll dann künftig dein neuer Name sein. Kephas ist aramäisch, bedeutet das gleiche wie Petrus, griechisch, nämlich ein Stein. Was hier erklärt wird, was verdolmetscht wird, ein Stein. Auf Griechisch steht dann Petros. Kephas ja. Und Petros ist dasselbe. Ja, dazu eine Frage?
Oder Fels.
Es ist so, dass Wort Kephas und auch Petros hat eine gewisse Bedeutungsbreite. Und es gibt ja noch ein anderes Wort, Petra. Das ist das eindeutige Wort für Fels. Und während Petros und Kephas kann also vom Stein ausgehend auch etwas Weitergehendes bedeuten, also ein Felsbrocken. Und nun, wenn man abgrenzen muss zwischen Petros und Petra, dann muss man die beiden Begriffe gegeneinander abdefinieren. So ist es ja in Matthäus 16, können wir kurz aufschlagen. Matthäus 16, Petrus verkündigt das Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vers 16. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 18, wer liest?
Aber ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforte werden sie nicht überwältigen.
Jawohl. Also hier steht griechisch, aber auch ich sage dir, dass du bist Petros. Und auf diese Petra will ich meine Gemeinde bauen. In der Linguistik sagt man, das ist eine Opposition, wenn zwei Begriffe quasi in Gegensatz gestellt werden. Also der Herr hätte ja sagen können, du bist Petros und auf diesen Petros will ich meine Gemeinde bauen. Sache wäre klar. Aber er sagt, du bist Petros, männliche Endung, Und auf diese Petra, weibliche Endung, will ich meine Gemeinde bauen. Warum sagt er das so? Offensichtlich will er damit Petros und Petra unterscheiden. Petra ist eindeutig jungfräuliche Fels, also das Felsmassiv. Und Petros kann eben vom Stein bis zum Felsmassiv reichen. Also durch diese Abgrenzung wird deutlich, Petros soll ein Gegensatz sein von Felsmassiv. Dann passt eben die Übersetzung Stein. Und das will also bedeuten, der Fels ist Jesus Christus allein. So wie es in den Psalmen heißt, dass Gott allein der Fels ist. Also alttestamentlich ist der Begriff Fels ein Begriff, der nur für Gott passt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Petrus wäre also ein Baustein auf diesem Felsfundament. Nicht er ist das Fundament. Noch etwas. In 1. Petrusbrief, 1. Petrus 2, jawohl, wir lesen vielleicht nicht alle Verse, aber doch mal Verse 4 und 5. Ja, wer liest?
Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. So ist bei mir Ziffer.
Ja, weiter ist gut.
Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein geistliches Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus.
Jawohl. Also hier spricht Petrus Gläubige an und sagt, sie seien auch Steine, lebendige Steine, und werden aufgebaut zu einem geistlichen Haus, also zu einem Tempelhaus. Interessant, der Petrusbrief, das erste Wort auch im Grundtext ist Petros, Apostel Jesu Christi. Ein Stein. Und in dem Brief sagt er dann, ihr seid auch Steine, und lebendige Steine, und werdet zu einem Tempelhaus mit aufgebaut. Übrigens, hier benutzt Petrus ein anderes Wort für Steine. Da benutzt er das Wort Lithos. Wir kennen das von Lithografie, oder? Warum benutzt er nicht Petros? Weil er Christus selber hier auch als Stein bezeichnet. Vers 4. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Lithos? Von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, seid auch ihr selbst als lebendige Lithoi, ja, als Lithos, aufgebaut ein geistliches Haus. Er benutzt also hier einen Ausdruck, der passt sowohl für Christus als auch für die Gläubigen, die Bausteine sind. Jetzt wird das Ganze noch interessanter. Vers 6. Wer liest?
Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden.
Jawohl. In Zion ein Eckstein. Das bezieht sich nun auf den Herrn Jesus. Er ist der Eckstein. Und in Jerusalem war das so, der Fels heute im Felsendom ist ja die Bergspitze von Zion. Und dieser Fels war, wie man jetzt durch die moderne Archäologie herausgefunden hat, das war der Eckstein des Tempelhauses. Denn seine Westseite und seine Nordseite, der Verlauf dieser natürlichen Felsseiten bestimmte den Aufbau des Tempels. Alles wurde nach dem ausgerichtet. Also die Mauern des Allerheiligsten liefen entlang dieses Felsens im Westen und im Norden. Aber die Südmauer war auf dem Fels draufgebaut. Und so war dieser Fels auf Zion, war Eckstein und Fundament. Ja, denn das Haus war gebaut auf ihm und entlang von ihm. Die Seiten wurden durch ihn bestimmt, durch diesen Eckstein. Und nun müssen wir noch lesen, Vers 7 und 8.
Euch nun, die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit, den Ungehorsamen oder Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Worte stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind.
Jawohl. Und hier dieser Ausdruck, ein Fels des Ärgernisses, das wird auf Christus bezogen, das ist griechisch Petra. Die Petra des Ärgernisses. Also Petrus nimmt den Ausdruck aus Matthäus 16 auf und bezieht ihn auf Christus. Er ist die Petra. Und er selber ist Petros, Lithos, also gewissermaßen ein Baustein, auf der eben nicht das Fundament ist, sondern auf dem Fundament aufgebaut ist. Glücklicherweise ist die Kirche nicht auf Petrus gebaut. Sonst dann hätte sie nicht diese bleibende Stabilität. Aber weil Christus, Gott selber, der Fels ist, konnte die Gemeinde bestehen bis heute.
Aber in der katholischen Kirche wurde es doch geglaubt, dass die Kirche auf Petrus steht.
Ja, natürlich. Und die verwischen einfach den Unterschied in Matthäus 16, du bist Petrus und auf diese Petra. Oder? Die sagen quasi, du bist Petrus und auf diesen Petrus baue ich meine Kirche an. Das stimmt nicht. Und es ist nicht eine Frage von Handschriften, dass gewisse griechische Handschriften hätten dort Petros und andere Petra. Das ist ein ganz eindeutiges Zeugnis der Handschriften. Petra, auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Und das können sie uns nicht erklären, warum der Herr dann dort ein anderes Wort verwendet. Denn es wäre ja das Einfachste zu sagen, du bist Petrus und auf diesen Petrus werde ich. Das sagt er nicht. Und Petrus selber in seinem ersten Brief braucht den Ausdruck Petra, aber für Christus. Ja, wir sind mit der Zeit schon durch. Ich dachte, wir kämen mindestens mit Kapitel 1 zum Ende. Aber da wir ja nicht unter Stress stehen, fahren wir dann nächstes Mal mit dem letzten Abschnitt weiter und dann Kapitel 2. Ja, wollen wir noch zusammen beten? Ja.